Wie ihr ja bereits sehen könnt, habe ich heute mal wieder was mitgebracht. Und wie so oft bei meinen Predigten, wenn ihr hier vorne ein Duplo stehen seht, dann brauche ich ein paar Freiwillige, die mir hier einmal zur Hand gehen, die eigentlich sogar die Chance haben, all das, was hier in dieser Packung drin ist, mir abzunehmen und zu behalten. So, bevor ihr euch hier stürmisch meldet und begeistert nach vorne lauft, ihr müsst ein Kriterium erfüllen. Ihr müsst Duplo wirklich lieben. Okay? Ihr müsst ein Fan davon sein. Also es sollte mindestens in den Top 10 eurer Süßigkeitenliste zu finden sein. So, wer möchte kommen? Davis, war das ein Handzeichen? Ja, man sollte, genau, also ich würde jetzt gerne ein paar Ältere nehmen, weil das ein bisschen zu schwierig wäre sonst für Kinder. Ja, komm, du darfst vorkommen. Wer meckert, muss leiden. Davis, komm. Wer möchte noch? Komm, hier nehmen wir noch, Nimm mal die. So, ach, ich sag jetzt mal drei Reichen. Stellt euch doch mal hier neben mich hin. So, nee, so mit Abstand. Wir haben ja immer noch Corona. Also schön, dass ihr da seid und mitmacht. Ich habe euch gesagt, ihr dürft mir die ganzen Duplos abnehmen. Ja, alles, was ihr dafür tun müsst, ist mir die Zutaten nennen, woraus ein Duplo gemacht ist. Das ist ja überhaupt kein Problem, oder? Ich meine, ihr habt mir gerade gesagt, ihr seid Duplo-Fans, die sind auf eurer Top 10. Also für jede richtige Zutat ein Duplo. Wir gehen der Reihe nach durch. Damien, du darfst anfangen, du bist der Jüngste. So, der Reihe nach, bis euch nichts mehr einfällt, aber ich denke mal, alle 11 werde ich los. Es sind 14 Zutaten. Easy, oder? So, Haselnüsse, das ist korrekt. Ich lege das hier mal für euch hin, ne? Wenn ich euch die jetzt gebe, könnt ihr das ablesen, das wäre nicht okay. Also Damien, das ist dein Stapel. Davis, was ist noch drin? Schokolade, das ist korrekt, hey, ihr seid gut.
Zucker.
Zucker, Moment. Natürlich ist Zucker drin, nein, ich muss das nur abhaken hier. Ne? Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. So. Damien?
Milch.
Milch, das ist falsch. Davis?
Nougat.
Nee, ist auch nicht drin.
Palmfett?
Nein.
Frau weiß alles.
Palmöl?
Nee, auch nicht.
Kakaopulver?
Kakao, irgendwie sowas. Ja, also es ist fettarmer Kakao, aber das lassen wir jetzt mal gelten.
Emulgatoren?
Nein, das ist nicht so allgemein, aber ich bin beeindruckt. Also korrekt wäre gewesen, Natriumhydrogencarbonat. Das meinst du bestimmt, ja, okay. Ich bin regelrecht beeindruckt. So, geht jeder noch einen Versuch? Du bist raus.
Irgendwo raus ein Kekse gemacht, das ist aus einer Kekskonsistenz drin. Schatz, hilf mir mal.
kein Telefonjoker.
Ja, das ist teilweise entwaffnetes Plutonium. Ich
weiß nein.
Verdickungsmittel?
Nein.
Geschmacksverstärker.
Okay, also Davis, das macht 2 für dich. Damien, das macht 1 für dich. Und die anderen beiden gehen hier rüber. So, wow, ich darf ja richtig viel, bitte, ihr dürft euch setzen, ich darf hier richtig viel behalten. Ich muss aber trotzdem sagen, so ein bisschen irritiert bin ich jetzt ja schon. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass hier jede Antwort ein Gewinner ist. Also das erwarte ich zumindest von einem Fan. Oder vielleicht Frage nochmal an euch drei, mögt ihr Duplo vielleicht einfach nur, weil es euch schmeckt? Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist dann ja ungefähr so, als ob man Bayern-Fan wäre, nur weil sie so oft gewinnen. Und das fühlt sich doch irgendwie falsch an, oder? Zumindest erwarte ich das nicht von einem Fan, von einem, der jemand oder etwas wirklich liebt. Da erwarte ich eher sowas wie meinen besten Freund Bob. Ein paar von euch kennen Bob, der war auch schon mal beim Soccercamp dabei. Wenn ich mit Bob draußen in der Natur bin und wir gehen spazieren, dann ist das ganz oft so, wir laufen über die Felder und dann sehe ich in so 1 Kilometer Entfernung irgendeinen Vogel kreisen. Und dann zeige ich dahin und sage, Bob, schau mal, das ist aber ein großer Vogel. Und dann kommt es wie aus der Pistole geschossen, Rudi, das ist kein Vogel. Das ist ein, keine Ahnung, Seespecht, Blauschwanz, Kurzschnabel, Adler. So, wäre Bob heute hier, würde ich jetzt sofort die nächste Rüge kriegen, weil es so einen Adler natürlich nicht gibt. Aber er erkennt diesen Vogel auf 1 Kilometer Entfernung und weiß genau, was das für ein Tier ist. Ihr merkt, ich habe bei weitem nicht die Hingabe wie Bob und die Liebe zur Natur wie mein Freund. Ich mag die Natur, sie ist schön, ich bin gerne in ihr unterwegs, aber das reicht mir. Bob interessiert sich wirklich für sie, er kennt sie, er liebt sie. Und wenn er mir zum Beispiel was erklären will oder wenn er auch mal in seiner Gemeinde eine Predigt hält, dann macht er das ganz oft mit Beispielen aus der Natur, über Tiere, über Pflanzen, weil es ihm ganz nah am Herzen liegt und er damit seinen Standpunkt immer ganz schnell und effizient erklären kann. So, lasst mich versöhnungshalber nochmal zu den FC Bayern-Fans zurückkommen. Es soll ja echte Fans geben. Ich weiß, wir haben hier ein paar FC Bayern-Fans. Und ich bin mir ziemlich sicher, so ein echter Fan, der könnte mir jetzt doch aus dem Stegreif den ganzen Kader vom FC Bayern aufzählen, wahrscheinlich inklusive Trainer, inklusive der Ehefrauen, keine Ahnung. Haben wir solche Fans hier? Kennt jemand? Ja? Siehst du, also ich erwarte jetzt nicht, dass du das jetzt hier live aufzählst. Aber das ist für mich ein echter Fan. Jemand, der an seine Mannschaft so gebunden ist, der sie liebt, der emotional total mitgeht, wenn sie gewinnen, himmelhoch jauchzend, wenn sie verlieren, todtraurig. Ich möchte euch heute Morgen die Frage stellen, wie ist das zwischen dir und Jesus? Wie ist das zwischen dir und Gott? Bist du ein Fan? Und wenn dir diese Frage zu abstrakt ist, dann wende doch mal die eben genannten Kriterien an, die so ein echter Fan mit sich bringt. Liebst du ihn? Kennst du ihn? Bist du glücklich mit ihm, bei ihm? Oder verhält es sich dann vielleicht doch eher so wie mit deiner Liebe zu einem Duplo? Es schmeckt mir und das reicht mir. Mehr brauche ich nicht zu wissen, getreu dem Motto, also die Gemeinde, die Gottesdienste, die gefallen mir ja schon echt gut. Positive Energie hier, das gemeinsame Singen, da gehe ich voll mit, aber zu Hause, privat, wenn keiner zuguckt, ist das ja schon irgendwie anstrengend und auf Arbeit. Mitarbeiten ist auch nicht so deins und wie gesagt, die positive Energie am Sonntag, die reicht dir. Bist du ein Fan? Kennst du Gott, folgst du ihm nach und liebst du ihn? In dieser Predigt möchte ich mit euch einmal durchgehen, warum das wichtig ist. Warum es nicht nur, ich nenne es mal, warum es wichtig ist, nicht nur ein Duplo-Christ zu sein. Um dem Ganzen etwas Struktur zu geben, werde ich das klassische Verhalten eines Fans zur Hand nehmen. Kommen wir zu Punkt 1. Gott kennenlernen. Das ist die Grundlage. Gott kennenlernen. Und ich sag mal, da muss jeder durch. Und zwar egal, um welchen Aspekt des Lebens es geht. Bevor man etwas beurteilen kann, ob man es liebt oder hasst, ob man sich hingezogen fühlt oder sich doch lieber distanziert, ob man Freundschaft schließt oder doch getrennte Wege geht. Man muss jemand erstmal kennenlernen. Und das gilt auch für Gott. Ich möchte mich jetzt auch mal ganz kurz als Fan outen. Ja, viele wissen das zwar schon, aber ich bin absoluter Tom Brady-Fan. Wem das jetzt nichts sagt, er ist der größte, erfolgreichste, beste American Football-Spieler aller Zeiten. Und das ist jetzt nicht nur in meinen Augen so, weil ich Fan bin, sondern hochoffiziell. So viele Rekorde wie er hat noch keiner gebrochen. Und es ist fraglich, ob es je wieder jemand schaffen wird. Seine Position ist, er war Quarterback. Ich sage jetzt, er war, weil er hat seine Karriere dieses Jahr beendet. Also er war der Mann auf dem Feld, der die Bälle verteilt hat. Der Spielführer auf dem Feld. Und man hat mir diesen Mann im Jahr 2011 vorgestellt. Also lange bevor er der Superstar wurde, der er heute ist. American Football war für mich damals nicht mehr als zwei wilde Horden, die für viel Geld Schweinehaufen gemacht haben, mit viel Anlauf und Gewalt. Aber während meines Aufenthalts im Jahr 2011 kam ich einfach nicht drum rum und man wird ja mehr oder weniger gezwungen, dann sich diese Spiele anzugucken. Und während eines dieser Spiele erzählte mir damals Adam Landrum die Geschichte von Tom Brady. Wie er damals als junges Talent vom College in die Profiliga gewechselt ist, dort schnell bekannt wurde und als kommender Star gefeiert wurde und wie dieser am Anfang seiner Karriere die Aufmerksamkeit, die seine Person erzeugte, nutzte, um sich eine Minute Sendezeit in der Halbzeitshow des Super Bowls zu kaufen. Und das, muss man wissen, ist die teuerste Sendezeit der Welt. Ich glaube, damals war das so irgendwie $1 Million für eine Minute Sendezeit. Und was hat er mit dieser Minute gemacht? Er hat sein Zeugnis erzählt, wie Jesus sein Leben verändert hat. Ich für meinen Teil war damals beeindruckt. Dachte mir, wow, toller Typ. So habe ich ihn kennengelernt und mein Interesse war geweckt an diesem Mann. Also fing ich dann nach und nach an, mir gerne seine Spiele anzusehen. Ich war neugierig und es dauerte nicht lang, dann kannte ich auch die Namen der Passempfänger, wen er in welcher Situation gerne anspielt. Und ich wurde so ein richtiger Fan, der auch wirklich einmal vor Freude fast geplatzt ist, als er einen verloren geglaubten Super Bowl in letzter Sekunde gedreht hat und das Spiel doch noch gewonnen hat. Kannst du, kann ich das über meine Beziehung zu Gott sagen? Wann hast du dich das letzte Mal so sehr über Gott gefreut, dass du platzen könntest? Ist das überhaupt möglich, so eine Freude in Gott zu haben? Und wie könnte man das rausfinden? Ich habe jetzt so ein kleines Experiment vor. Nehmen wir doch mal alle an, alle, die wir hier sind. Wir würden Gott überhaupt nicht kennen. Wir hätten das vor, aber Gott wäre fremd für uns und wir würden das erste Mal eine Bibel in der Hand halten. Und wir möchten rausfinden, ob wir Freude in Gott finden können. Jetzt kann man natürlich die Bibel in die Hand nehmen und sie von vorne bis hinten durchlesen. Das werden wir jetzt im Gottesdienst nicht schaffen. Ich könnte anfangen, sie wild aufzuschlagen und nach Versen zu suchen, die vielleicht irgendwie zutreffen. Auch das wäre wahrscheinlich zu langwierig. Also habe ich mir gedacht, hey, wir leben in der Zeit des Internet. Was sagt denn Google dazu? Also habe ich mal eingetippt, Gott und Freude. Und das Erste, was mir Google vorschlägt, ist Johannes 15, 9 bis 11. Lass uns da doch mal reinschauen, was da steht. Johannes 15, die Verse 9 bis 11. Da steht, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Vollkommene Freude, die aus Gottes Liebe entspringt, das ist Wahnsinn, oder? Ich meine, jeder ist doch gerne glücklich und hier bekommen wir quasi eine Anleitung dafür. Jesus sagt, das haben wir gerade gelesen, haltet meine Gebote und ihr werdet in meiner Liebe bleiben, damit eure Freude vollkommen ist. Klingt im ersten Moment doch gar nicht so kompliziert, oder? Ist es auch nicht, wenn man denn die Gebote kennt und diese dann wohl auch befolgt. Und ne, wir sind ja gerade unwissend, also was sind denn die Gebote Gottes? Es wäre also gut, diese auch zu kennen, oder? Wir wollen doch schließlich glücklich werden. Und auch hier wieder würden wir die Antwort in der Bibel finden. Wenn wir nach Geboten Gottes suchen, dann werden uns die 10 Gebote vorgeschlagen. Und es steht jedem von uns frei, diese zu lesen, diese kennenzulernen, Gott und seinen Willen kennenzulernen. Nur die Zeit und die Mühe, die muss man eben investieren. Mir persönlich hat sich aber direkt eine ganz andere Frage gestellt, und zwar basierend auf Johannes 15, Vers 9. Wie hat denn Gott Jesus geliebt und wie liebt Jesus mich eigentlich? Auch darauf gibt es in der Bibel eine Antwort. Und auch hier habe ich einfach mal bei Google die Schlagworte eingegeben, Gott und Liebe. Und als Suchvorschlag wurde ich dann auf Johannes 3, Vers 16 verwiesen. Und den haben wir heute schon mal gehört und ich lese ihn trotzdem nochmal. Da steht, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wow. Jetzt habe ich plötzlich so viel mehr Informationen, so viel mehr über Gott kennengelernt. Hey, anscheinend gibt es ewiges Leben, aber allem Anschein nach kann ich auch verloren gehen. Und wo hat Gott seinen Sohn hingegeben? So viele neue Fragen, so viele neue Ansätze, nach denen wir weitersuchen und recherchieren könnten. So viele Möglichkeiten, Gott weiter kennenzulernen. Das Experiment breche ich jetzt aber ab, denn das würde jeden Rahmen sprengen, wenn wir jetzt mit jedem weiteren Vers mehr und mehr über Gott kennenlernen würden, aber auch wieder mehr und mehr Fragen auftauchen würden, denen wir nachgehen müssten. Aber um unsere Suche nach Freude und Gott trotzdem abzuschließen, fasse ich mal eben zusammen, zumindest was ich schon über Gott kennengelernt habe. Jesus, der Sohn Gottes, hat dich so sehr geliebt und liebt dich immer noch, dass er seinen Platz im Himmel für dich und für mich aufgegeben hat, Mensch wurde und sich für meine und deine Sünden ans Kreuz hat schlagen lassen, damit wir Vergebung dieser Sünden haben können und ewiges Leben bei ihm im Himmel haben können. Und das ist der Grund unserer Freude in Gott. Es ist nicht das gute Gefühl, das wir hier am Sonntagmorgen haben, das mich glücklich macht, sondern das Wissen um meine Errettung. Und diese habe ich eben nur, weil ich Gott kennengelernt habe, weil ich seinen Heilsplan kennengelernt habe und die Möglichkeit dadurch bekommen habe, daran zu glauben und es im Glauben anzunehmen. Gott und sein Wort zu kennen, ist wichtig. Es ist wichtig zu wissen, woran man glaubt. Die Alternative dazu, die sieht doch eher düster aus. Wie wäre es, wenn du zum Beispiel glaubst, dass es einen Gott gibt? Du dir aber nie die Mühe gemacht hast, ihn kennenzulernen. Du nie rausgefunden hast, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist. Du nie mitbekommen hast, dass du Vergebung der Sünden haben kannst. Du dich dein ganzes Leben lang trotzdem anstrengst, ein guter Mensch zu sein, aber das ewige Leben am Ende verwehrt bleibt, weil du einfach nicht wusstest, dass du Vergebung deiner Sünden brauchst. Wie traurig wäre das denn? Deswegen, Gott und seinen Heilsplan zu kennen, ist wichtig. Und apropos traurig, das kennen echte Fans doch auch, wenn ihr Team verliert zum Beispiel. Es ist erstaunlich, wie sehr sie das runterziehen kann. Und das vielleicht Traurigste an der ganzen Sache ist, das Team, das du so sehr liebst, wo du dein Geld reinsteckst, deine Zeit reinsteckst, wenn sie verlieren, wird dieses Team dich nicht trösten. Und sie werden auch sonst nicht irgendwie versuchen, dir mit deiner Trauer zu helfen. Da bleibst du ganz allein. Kennst du das? Also ich schon. Jetzt nicht vom Fußball her, aber traurig zu sein. Wenn man einen geliebten Menschen verliert, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, man enttäuscht von seinen Mitmenschen ist, was auch immer es ist, was dich traurig macht, man fühlt sich schnell allein, unverstanden und hilflos. Und die gute Nachricht ist, ja, auch da kannst du was über Gott lernen. Versuch es doch einmal. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann mach es doch, wie wir es gerade mit der Freude probiert haben. Gib es bei Google ein. Und dann angel dich an diesen Hinweisen entlang, die du in Gottes Wort findest. Und lerne, wie Gott zu Trauer steht, wie Gott zum Trauernden steht. Und dass du doch nicht allein bist, und dass er dir helfen will, wird und kann. Probier es aus und lerne Gott besser kennen. Es wird dich weiterbringen in deiner Beziehung zu ihm. Okay, denkst du vielleicht bist du gar nicht traurig, ne? Warum sollte ich mich jetzt mit so einem Thema auseinandersetzen? Warum sollte ich jetzt diese Zeit investieren? Und das ist eine gute Frage. Warum solltest du? Nun, die Chance oder sagen wir mal, Trauer überfällt uns regelrecht. Das planen wir ja nicht ein. Und dann raubt es uns die Kraft. Und die Chance, dass du dich dann hinsetzt und dann nach Antworten suchst, ist wesentlich geringer. Im Idealfall wirst du noch aufgefangen von Freunden und Familien. Wenn es nicht so gut läuft, landest du vielleicht beim Alkohol. Aber wenn du schon weißt, wenn du im Vorfeld die Mühe gemacht hast, Gott kennenzulernen, und du weißt, wer dich wirklich trösten kann und wer dich wirklich auffangen kann, dann wirst du hoffentlich ohne Umwege in Gottes tröstende Arme laufen. Und natürlich ist die Vielfalt dessen, was uns beschäftigt im Leben, groß. Vielleicht beschäftigen dich gerade ganz andere Sachen. Vielleicht eine Gewohnheit, wo du dir nicht sicher bist, ob sie gut ist, eine Sucht, ein Verlangen. Hast du schon mal überlegt, da auch in die Bibel reinzugucken und rauszufinden, was Gott denn eigentlich davon hält? Ich möchte euch dazu ein ganz kleines Beispiel erzählen, wie ich es mit 12 Jahren erlebt habe. Ich war auf einer Kinderfreizeit, auf so einer jungen Freizeit, und das war die Freizeit, wo ich mich damals bekehrt habe. Und ich hatte eine Unterhaltung mit einem Gleichaltrigen und ich habe ihm das gerade erzählt. Also, hey, ich habe mich auch bekehrt, wie ist es bei dir? Und er so, ah, nee, ich möchte nicht. Und ich so, wie, du möchtest nicht? Ne, verstehe ich nicht, du hast das doch verstanden, worum es geht. Der sagt mir, ja, aber wenn er sich heute bekehren würde, dann könnte er nächste Woche ja nicht mehr ins Kino gehen. Ja? Man hat ihm das als Kind beigebracht, kulturell bedingt, keine Ahnung, dass man als Christ nicht mehr ins Kino geht. Das ist Sünde und damit ist es vorbei. Und er hat wahrscheinlich damals schon den einen oder anderen Trailer gesehen von irgendeinem Blockbuster, der noch kommen sollte, und das wollte er nicht verpassen. Also hat er das mit Jesus so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, gesagt, das kann ich ja immer noch erledigen, aber erst möchte ich diese Filme sehen. Aus heutiger Sicht, ne, als denke ich, der Junge hat damals nicht viel verstanden. Ja, er hat sich mit seinem Problem und Gott nicht auseinandergesetzt. Klar, das habe ich damals mit 12 Jahren auch nicht gemacht. Ja. Aber andere Bereiche in meinem Leben, die habe ich genauso mit mir mitgeschleppt und teilweise bis ins Erwachsenenalter. Und vielleicht geht es dir da auch gerade so, dass du etwas mit dir rumschleppst, wo du gar nicht weißt, ist das jetzt in Ordnung oder nicht. Du hast es vielleicht mal so beigebracht bekommen, weißt aber nicht, ob das so richtig ist. Und man trägt diese Last mit sich rum und es belastet das Gewissen. Und die Frage ist doch, was hält Gott eigentlich davon? Und ich möchte dir Mut machen, dass du solche Bereiche in deinem Leben eben auch zu Gott bringst und fragst, was er davon hält. 3 Sachen können passieren. Das erste, du findest raus, dass das gar nicht schlimm ist. Dass das vielleicht traditionsbedingt dir mal so beigebracht wurde, aber du kannst diese Last nehmen, kannst sie zur Seite legen, kannst dein Leben so weiterführen, wie du es gemacht hast und lebst befreiter. Natürlich kannst du aber auch feststellen, hey, das ist schlecht. Das trennt mich von Gott, das bringt Distanz zwischen Gott und mich. Und jetzt hast du die Wahl. Hältst du dich an Gottes Gebot? Und wir haben vorhin gelesen, was dann passiert, und erlebst Freude, die in dein Leben kommt, was auch gut ist für dich. Oder sagst du, es ist mir wichtiger, so wie der Junge damals. Er sagte, das ist mir wichtiger, oder wie Viktor es vorhin gesagt hat, ich bleibe lieber in Babylon, in Ägypten stehen und distanziere mich von Gott. Aber bevor du diese Entscheidung treffen kannst, musst du wissen, was Gott davon hält. Und je mehr du über Gott kennenlernst, desto sicherer wirst du dir sein, in dem, an was du glaubst und wie du dein Leben lebst. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Dieses ganz neue Gefühl, das wir, ich glaube, die meisten hier gerade erleben, Krieg, der plötzlich gar nicht mehr so weit weg ist, Krieg, der bei dir zu Hause stattfindet. Ich weiß noch, wie ich auf Arbeit saß und mir dachte, was machst du eigentlich gerade hier? Du sitzt an deinem PC, du programmierst hier irgendwelche Teile. Und diese Machtlosigkeit, diese Sinnlosigkeit in dem, was ich da gemacht habe, hat mich so ein bisschen überkommen. Ich dachte mir so, hey, da sind Leute gerade im Krieg, sterben, fliehen und du programmierst hier irgendwelche Teile für Küchen. Fragen, die den Kopf stürmten, kommt der Krieg nach Deutschland? Sorgen, Ängste, die Not der anderen zu sehen. Wie geht man damit um? Hey, auch da findest du Antworten in der Bibel. Findest du Antworten bei Gott? Wenn du Gott in seiner allmächtigen Größe kennenlernst, dann darfst du diese Angst, diese Sorge in seine Hände legen, weil du weißt, dass er der König dieser Welt ist, dass er im Himmel thront und dass er einen Plan hat, dass er sich um mich und um dich kümmern wird. Wenn du Gott kennst, wird Frieden in dein Leben kommen. Lasst mich zum letzten Punkt kommen. Was macht einen Fan noch so richtig aus? Er posaunt in die Welt hinaus, wer sein Idol ist. Er besitzt Trikots von seinem Verein, T-Shirts seiner Lieblingsband. In der Regel wird er nicht müde, anderen von seinen Idolen zu erzählen. Ihr denkt, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie sieht das in unserer Beziehung zu Gott aus? Die Frage, die ich schon am Anfang gestellt habe, bist du ein Fan? Sieht man dir, sieht man mir die Begeisterung für Gott an und erzählen wir anderen davon? Wir haben ja heute schon das Team nach Texas verabschiedet und ihr habt da jetzt diese einmalige Chance, Menschen, Kindern, Familien zu zeigen, wer Gott für euch ist. Und wäre es nicht schön, wenn die Menschen dort an eurem Verhalten, über das, was ihr redet, eure Begeisterung für Gott sehen könnten? Wenn sie an euch sehen, wie eure Beziehung zu Gott Freude in euer Leben bringt? Wäre es nicht schön zu sehen, dass wir, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, wir haben gerade gehört, euer Team ist kleiner geworden, wenn sie sehen, dass ihr Halt in Gott findet? Wäre es nicht schön, wenn uns allen das gelingen würde? Zu Hause, in der Familie, auf Arbeit, in der Schule, wo auch immer wir uns bewegen, dass man uns als Fans von Gott erkennt. Wisst ihr, wie uns das gelingen kann? Ich habe die Verse vorhin schon einmal gelesen und ich möchte es nochmal tun. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch vollkommen erfüllt. Alles, was wir von Gott lernen, über ihn lernen, wenn wir Antworten finden für unser Leben, wenn wir Hilfestellung von Gott bekommen, dann sollten wir das, was wir gelernt haben, annehmen und danach leben. Das sein lassen, was uns von Gott trennt und eben seine Gebote halten. Dann wird seine vollkommene Freude dein Leben fluten. Und eben dann, glaube ich, wird man uns das ansehen. Oder habt ihr schon mal einen richtig glücklichen Menschen gesehen, der das wirklich verbergen konnte? Ich nicht. Freude und Begeisterung sucht sich immer einen Kanal, um regelrecht rausgeschrien zu werden, um geteilt zu werden. Und wenn wir so richtig glückliche Menschen sehen, dann sehen wir denen das schon im Gesicht an, dass sie sich freuen. Deshalb, bitte, ihr Lieben, seid keine Duplo-Christen, sondern werdet ein Fan Gottes. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass diese Gotteserkenntnis beständig weiter wächst in uns und unser Leben sich danach ausrichtet. Ich möchte mit einem letzten Vers aus der Bibel schließen, der das auch einmal ganz schön und deutlich zusammenfasst. Und den finden wir in Philemon 1, Vers 6. Da steht, und meine Bitte an Gott ist, der Glaube, an dem du Anteil hast, möge sich bei dir dahin auswirken, dass du all das Gute erkennst, das unter uns im Blick auf Christus und zu seiner Ehre zu tun ist. Der Glaube, an dem du Anteil hast, möge sich bei dir dahin auswirken, dass du alles Gute erkennst. Amen.